Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Wo 2015 für mich das Race Across America zu Ende war, nämlich in Kansas, war es beim nächsten Antritt, 2 Jahre später, 2017, ein ganz besonderer Moment, weil da habe ich von einem großen Fan aus Österreich folgende Nachricht bekommen.
Lieber Christoph Strasser, ich weiß nicht, ob es gerade Tag oder Nacht ist, wenn Sie meine Nachricht erreicht. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sitzen Sie aber in diesem Moment auf Ihrem Fahrrad, den Lenker fest im Griff und geben alles. Was Sie hier leisten, ist, glaube ich, nicht nur mit Sportsgeist oder einem hervorragenden Training zu erklären, sondern damit, dass Sie dafür brennen, dass Sie das, was Sie gerade tun, leidenschaftlich tun. Das Race Across America ist Ihr Lieblingsrennen, haben Sie mir erzählt. Ich kann mir das nur im Ansatz vorstellen, aber es muss ein unglaubliches Gefühl sein, wenn man am Ende dieses Rennens das Ziel erreicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, die Leute stehen auf Comeback-Geschichten, auch unser Präsident.
Ich kann mich noch so genau erinnern, wie ich da gefahren bin, und mir ist es in dem Moment gerade nicht so gut gegangen, was ja klar ist, weil ihr haltet euch ja die Geschichten auf, oder? Ihr erzählt sie das nicht, wenn es quasi im E-Mail-Eingang bimmelt, sondern wenn ihr gerade Unterstützung quasi braucht.
Ja, solche Tools, nenne ich sie, muss man taktisch nutzen.
Da habe ich halt irgendwie gerade gekämpft mit dem Wind und der Müdigkeit und halt den normalen Dingen, aber 2017 ist ja alles wieder gut gelaufen und plötzlich, also gesundheitlich ist alles wieder gut gelaufen und halt gerade so einen mentalen Durchhänger und plötzlich, hey, was mir der Kogi aus dem Auto vorliest, und dann habe ich gedacht, nein, das gibt's jetzt nicht, das ist ein Schmäh, es ist ein ganz ein schlechter Schmäh, weil mit dem Bundespräsidenten macht man nicht so einen blöden Witz. Und dann ist man versichert worden, nein, das stimmt wirklich, und dann habe ich auch das Display vom Handy gesehen oder vom kleinen Laptop, ich weiß es nicht mehr, mit der Signatur, mit dem Wappen von Österreich, mit der rot-weiß-roten Fahne, und habe gedacht, okay, das dürfte anscheinend wirklich echt sein.
Und spätestens 2 Monate später, wo du dann tatsächlich in der Hofburg warst und ihm die Hand geschüttelt hast, da warst du sicher, dass wir die nicht angeklagen haben.
Ja, ich war dann tatsächlich bei unserem Bundespräsidenten eingeladen. Er hat seine Einladung in die Hofburg erneuert und es war schon ein sehr spezieller Moment mit ihm unter 4 Augen ein bisschen über das Race Across America zu tratschen. Aber nochmal zurück zum E-Mail. Ich habe da, nachdem ich das vorgelesen kriegt habe, wirklich feuchte Augen gehabt und war fix und fertig vor Rührung. Und es sind dann auch so Momente, wo sie die Verzweiflung auflöst. In Wirklichkeit tut da alles weh, die Knie sind geschwollen, der Hintern ist offen, du schläfst am Radl fast ein. Es ist da schlecht und der Wind zermürbt dich. Und du weißt, es sind aber noch 2500 Kilometer vor dir. Und das kann ziemlich frustrierend sein, aber nach so einer Nachricht wird halt echt wieder bewusst, dass da so viele Leute Daumen drücken und mit dir mitfiebern, dann fällt das Durchhalten wieder um einiges leichter.
Wir sind jetzt mitten im Rennen 2017. Wir haben die letzte Episode beendet mit Johnny seiner Moderation, Supervision. Und wir werden jetzt in dieser Episode drüber sprechen, was für Lehren haben wir aus 2015 als Team und welche Lehren hast du für dich aus 2015 gezogen. Und wie haben wir das 2017 umgesetzt?
Und vor allem, warum haben wir es 2017 umgesetzt und nicht 2016? Weil in den Wochen nach der Heimkehr habe ich natürlich erst so richtig realisiert, was das jetzt bedeutet und wie groß die Enttäuschung ist, weil wir direkt nach dem Rennen ja noch als Team gemeinsam unterwegs waren und da war einfach noch die Stimmung so, hey, du bist in den USA und der Sevi gewinnt das Rennen und da hat man noch nicht den Alltag daheim in den eigenen 4 Wänden. Und erst dann ist mir klar geworden, dass es eigentlich schon noch schmerzhafter ist, als ich mir zuerst gedacht habe. Und die Überlegung war dann schon bald, vielleicht schon 2016 wieder an den Start zu gehen. Andererseits habe ich gewusst, es wird sicher Zeit dauern, um das alles gut zu verarbeiten und wieder vor allem neue Motivation und neue Energie zu finden.
gesundheitlich hast du es ja relativ schnell und relativ gut weggesteckt. Diese Wassereinlagerungen, die waren ja im Ziel quasi schon weg.
Ja, weil es deswegen auch sehr schnell geht, weil man dann natürlich ja Medikamente kriegen darf, die man im Rennen nicht kriegen darf, weil es auf der Dopingliste stehen. Es ist generell so, dass man während so einem laufenden Rennen einfach ganz wenig medizinische Sachen kriegen darf. Aber sobald man das Rennen dann offiziell beendet, dann gelten einfach diese Einschränkungen nicht mehr. Und dann habe ich natürlich von unserem Teamarzt Antibiotika und andere Dinge gekriegt, dass ich dann recht bald wieder fit war. Weil es nämlich in dem Fall ja auch wichtig ist, dass man, wenn man ins Flugzeug steigt, auf so einem langen Flug gesund sein muss und nicht irgendwie noch mit einer halben Krankheit in sich in den Flieger steigt.
Nur hat's eigentlich halt nicht, wirklich, dass du irgendwen mit Corona ansteckst in so einem kleinen Flugzeug.
Nur hat es eigentlich wirklich die mentale Baustelle dann im Zurück in Österreich hat sie erst aufgetan. Und deswegen habe ich auch damals gleich das Ziel gesucht. Und da warst du dann ja ganz wichtiger Faktor dabei, das Race Around Austria, 2 Monate später. Weil, das ist ganz interessant, nach einem großen Erfolg ist man manchmal etwas motivationsloser, weil es ist gut gelaufen, man ist irgendwie zufrieden, man hat ein Ziel erreicht, man genießt es einmal eine Zeit, man kommt dann in so eine Antriebslosigkeit. Nur wenn etwas nicht funktioniert hat, hast du trotzdem sofort in dir, ich möchte etwas daraus lernen, ich möchte das ausbessern und eigentlich weißt du ganz genau, an welchen Baustellen du arbeiten musst und hast wieder sofort Motivation für einen Eigenversuch, das wieder auszubessern.
Das ist uns gelungen beim Rad 2015 mit einer, beim extrem schweren Rennen, mit einer Top-Zeit und wir haben dort erstmals Lehren, die wir aus dem Ram 2015 gezogen haben, was Ernährung betrifft, was die Hitzestrategie betrifft, erstmals umgesetzt und das ist ziemlich erfolgreich.
Und da bin ich wirklich so dankbar, dass der Arnold, unser Doktor und auch der Rainer Hochgatterer, der früher Teamchef, Teamarzt und Trainer war von mir, dass sie die da zusammengesetzt haben, die gesundheitlichen Probleme im Nachhinein analysiert haben, dass dann das Konzept entwickelt wurde, das jetzt ganz vereinfacht gesagt lautet, ich muss weniger trinken und ich muss weniger Flüssigkeit zu mir nehmen, auch wenn es warm ist. Das hat ihr dann mehr gefordert, weil ich brauche dann halt Kühlung von außen, damit ich mit weniger Trinken auskomme. Das heißt, ihr müsst ein bisschen ertragen, wenn ich zum Jammern anfange, ich habe so einen Durst und ich habe so einen trockenen Mund und mir ist mir stattdessen anderwertige Kühlung verschaffen.
War auch im Pacecar nicht immer einfach, das Gejammere zu ertragen, aber wir sind einfach ganz strikt nach einem Ernährungsprotokoll vorgegangen. Es gibt 700 Milliliter pro Stunde und kein Tropfen mehr. Und wenn es weniger ist, okay, wir zwingen da keine Flüssigkeit auf. Und 2015, das Rad war extrem heiß. Wir haben schon auf den ersten Anstiegen an der schärfsten Konkurrenten überholt, der einfach im Schatten liegen musste, weil es so heiß war. Und die neue Strategie, die wir entwickelt haben, war einfach Kühlung von außen mit Eiswürfeln, mit Wasser anspritzen, aber nicht trinken, mit einer Schweißerweste. Solche Sachen haben wir ausprobiert und die haben sich alle bewährt eigentlich und haben gut funktioniert.
Und ich muss jetzt zum Beispiel auch noch ein paar Stunden oder regelmäßig mich auf eine Waage stellen. Körpergewicht wird abgewogen. Das haben wir früher auch schon gemacht, aber halt nicht so konsequent. Und sobald quasi das Körpergewicht leicht nach oben geht, sieht man sofort, es lagert sich Wasser im Körper ein und dann ist quasi, wird sofort agiert.
Dann gibt es länger nichts zu trinken oder noch weniger zu trinken.
Ja genau, und solange das Gewicht quasi passt, habe ich grünes Licht für Getränke. Also da sieht man auch wieder, wie wichtig manchmal eben die Rückschläge sind und das Ausscheiden und die Niederlagen sind, weil man einfach das neue Konzept erst dann so richtig entwickelt und das Ganze verstanden haben. Wenn was gut läuft, dann macht man meistens gleich weiter, weil man sich sicher ist, dass es alles richtig ist und erst wenn einmal was nicht funktioniert, dann geht man da in die Tiefe und schaut sich die Lösungsmöglichkeiten an. Deswegen war das im Nachhinein gesehen, glaube ich, wirklich auch das Wichtigste, dass wir aus dem Ram 2015 diese Lehren gezogen haben.
Es ist aber total kontraintuitiv und man muss sich teilweise im PSK wirklich zusammenreißen, vor allem wenn es so heiß ist. Und da wirklich einfach strikt ganz, vergleichsweise ganz wenig Flüssigkeit für jemanden, der einfach nur herumsitzt, sind 700 Milliliter in der Stunde extrem viel. Das da trinkt man eh nicht. Aber wenn man bei 40 Grad Radl fährt, ist auch so eine kleine Trinkflasche, ziemlich wenig Flüssigkeit. Da hat man immer ein bisschen einen trockenen Mund.
Das heißt, eigentlich war man ja gewappnet und ich war körperlich dann auch, wie wir beim Racer und Austria gesehen haben, wieder sehr schnell, sehr gut drauf. Fürs Rennen 2016, aber wie ich dann Urlaub gewesen bin und am Heimweg vom Urlaub als erstes daheim mein Rad hergenommen habe und eine kleine Runde gefahren bin, haben sich die Überlegungen erübrigt, ob ich nächstes Jahr wieder an den Start gehe, weil dann hat mich beim Training ein Auto erwischt, ich habe einen gröberen Sturz gehabt, habe dann eine Operation. Es war Operation nötig an der rechten Schulter und es war immer langwierige Verletzungsgeschichte. Ich war dann 2016 wieder fit, aber nicht fit genug für eine langwierige Race Across America Vorbereitung.
Vor allem, weil wir ja gesehen haben oder in den vorigen Episoden besprochen haben, dass gerade Schulter, Nacken, wir haben es auch vom Seeweg gehört, doch die Schwachstelle von einem Radlfahrer sind und gerade auf so einem langen Rennen, da muss man einfach hundertprozentig da sein.
Da muss man hundertprozentig da sein, 99% sind einfach zu wenig. Wenn du da mit einer kleinen Schwäche am Start stehst, kann sich das einfach rächen. Und ich habe mir eben gedacht, körperlich fit sein, aber vielleicht eine instabile Schulter haben, ist einfach zu riskant. Du verzichte lieber ein Jahr drauf und wir stehen dann 2017 wieder voll super vorbereitet in Oceanside.
Genau, und 2017 sind wir dann am Start gestanden mit einer rund erneuerten Crew.
Ja, es hat aus verschiedenen Gründen, glaube ich, einfach viele neue Gesichter in der Crew gegeben. Ein paar haben einfach keine Zeit mehr gehabt oder Familie gegründet oder einen Berufswechsel gehabt. Es waren der Großteil der Betreuer neu dabei.
Und es war meine Chance, um in den Ranks aufzusteigen und mich selbst zum Vize-Teamchef zu ernennen.
Ich glaube, der Teamchef hat schon auch seine Stimme für dich abgegeben. Aber du bist auf jeden Fall vom Wohnmobil ins Betreuerauto gewechselt, in die Tagschicht. Also den ganz großen Aufstieg in die Nachtschicht hast du noch nicht geschafft.
Bis heute nicht, aber ich bin nicht best drüber. Tagschicht ist doch ein bisschen entspannter, man sieht mehr und man hat einen besseren Schlaf, weil es finster ist, wenn man schläft.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich da nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist
zumindest
ziemlich
bleibt
blöd.
Man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Alles neu macht 2017. Wir haben 5 Rookies in der Crew, die zum ersten Mal dabei sind. Und dazu den Physiotherapeuten der Stars, Thomas Marschall, der das erste Mal bei uns in der Crew dabei war, das erste Mal beim Ram dabei war, aber schon davor sehr viel Erfahrung im Ultrasport gesammelt hat.
Und auch schon beim Race Across America dabei war mit anderen Fahrern. Und unsere Wohnmobil-Crew, die hat auch schon Race Across America Erfahrung gehabt, die waren beim Wolfgang Fasching damals mit. Also wir haben einen guten Mix gehabt, Betreuer, die vielleicht das erste Mal in Amerika waren, aber bei anderen Rennen schon bei uns dabei.
Wie zum Beispiel der Hausi, unser Fotograf.
Genau, Trotzdem war es wichtig, dass wir uns einfach neu organisieren und uns gut einspielen und uns besonders gut vorbereiten, weil einfach das Motto für 2017 war Demut und Respekt, die Selbstsicherheit und die Überzeugung, dass wir sicher ins Ziel kommen, wie uns die letzte Ram-Teilnahme ja zum Verhängnis geworden ist, einfach nicht noch einmal passiert. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, in erster Linie geht es um die Gesundheit. Unser Teamarzt, der Florian Wimmer aus Oberösterreich, war auch zum ersten Mal dabei. Der hat sich da extrem fleißig in der Vorbereitung eingebracht, hat quasi das ganze Protokoll auf ein neues Niveau gehoben, hat sich da mit einem Excel-Programmierexperten ausgetobt und wir haben da ein riesengroßes Excel-Tool gehabt, das automatisch alles mitprotokolliert. Ja, und so haben wir da einfach wirklich versucht, als Crew perfekt vorbereitet zu sein, aufs Wesentliche zu schauen, nämlich gesund durchzukommen und auch nochmal die Aufgabenverteilung ganz klar zu besprechen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie ist die Crew überhaupt bei so einem Ram aufgeteilt, wer was macht, wer sitzt in welchem Auto und was sind die einzelnen Aufgaben? Vielleicht können wir das einfach einmal kurz durchbesprechen. Es gibt zwei Pacecar-Crews, eine Tagschicht und eine Nachtschicht, besteht aus jeweils drei Personen. Es gibt zwei Personen, die fürs Wohnmobil zuständig sind und 2017 gab es drei Leute im Medienauto.
Für mich ganz wichtig sind natürlich die drei Betreuer jeweils in der Tagschicht, in der Nachtschicht, mit denen habe ich am meisten Kontakt. Und weil das Leapfrog-Betreuen tagsüber einfach im Reglement so fest vorgegeben ist, müssen wir uns das so überlegen, dass die Leute wirklich schlagfertig sind und gute Rhetorik haben, beziehungsweise halt einfach einen guten Schmäh haben und viel reden können und mich gut motivieren können, das will man in erster Linie in der Nachtschicht haben.
Deswegen bin ich bis heute nicht in der Nachtschicht. Ich bin nicht lustig genug.
Nein, es ist viel komplizierter. Aber deswegen ist zum Beispiel der Kogi als Teamchef in der Nachtschicht, der ist für mich einfach wirklich ein ganz besonders wichtiger Betreuer. Die Nachtschicht muss viel mehr auf meine Emotionen eingehen.
Obwohl natürlich die Tagschicht meistens nach den langen Schlafpausen ran muss. Weil meistens macht man mit Schlafpause gleich einen Crewwechsel. Und da bist auch nicht gerade pflegeleicht und auch sehr emotional.
Ja, sicher. Es ist gerade für die Tagschicht, ist es auch gegen Ende des Rennens hin dann ganz speziell, weil du musst ja tagsüber mich bei Laune halten und mich durch die harten Phasen bringen.
Und man redet sich einfach den Mund fusselig. Es ist ja, man hat sich nach 8 Tagen Radl fahren, im Auto sitzen, hat man sich irgendwann nichts mehr zu erzählen. Und dann wird es halt echt schwierig, dass der Schmäh rennt und dass du uns vorne am Radl nicht einschlafst. Vor allem, weil meine Geschichten nicht sehr lustig sind.
Wie wichtig das ist, dass ihr mich bei Stimmung haltet, jetzt haben wir eh schon das letzte Mal besprochen, was um die Müdigkeit und um die Grenzerfahrungen gegangen ist. Aber ich habe es so viel mehr zum Tun, also allein von der Navigation her, von der Versorgung her. Die drei Leute da rund um die Uhr das Begleitauto fahren, da gibt es ganz klare Aufgabenverteilung.
Wir haben schon gehört von anderen Crews, die handhaben das viel flexibler, aber bei uns ist die Aufgabenteilung relativ strikt und die wird auch über das ganze Rennen durchgezogen. Es gibt einen Fahrer, der dort hauptsächlich Auto fahren, er darf natürlich andere Sachen auch machen, aber es gibt einen Beifahrer, der ist zuständig für die Navigation und dann gibt es das Backoffice, sitzt in der zweiten Reihe und ist zuständig für das Ernährungsprotokoll und die Ernährung und auch die Ernährung der Crew. Weil wenn ich mein kaltes Cola brauche oder mein Schoki, dann muss auch der im Backoffice mir das nach vorne reichen.
Aber es kommt dann schon noch mehr dazu. Also wenn du sagst, der Beifahrer tut nur navigieren, das heißt, mittlerweile kümmern wir uns um den medialen Auftritt. Das heißt, da wird dann ein Live-Ticker geschrieben, es wird einmal ein Video vielleicht aufgenommen. Ihr müsst mit der Rennleitung kommunizieren, ihr müsst Zwischenstände durchgeben. Dann gibt es immer Umleitungen, wo ihr flexibel reagieren müsst, wenn irgendwas gesperrt ist oder eine Baustelle ist oder so. Also nur navigieren klingt jetzt, du untertreibst du jetzt schon massiv.
Das ist die Hauptaufgabe und ich muss jetzt da noch Asche über mein Haupt. Ohne unseren Fahrer, ohne unseren Bob wird das Auto sich keinen Millimeter bewegen, weil er ist auch unser Mechaniker, also unser Automechaniker, unser Elektriker, der das Pacecar baut, der für die ganzen Kabeln sorgt, die Stromversorgung sicherstellt, das Dashboard picobello in Schuss haltet Und natürlich auch fürs Troubleshooting. Sobald irgendwo was nicht funktioniert, dann sind wir allesamt hilflos.
Oder wenn zum Beispiel mein Funkgerät irgendwann einen Wackelkontakt kriegt oder irgendwas nicht mehr passt, dann zückt er den Lötkolben und ein paar Minuten später ist das alles wieder repariert.
Das stimmt. Also das ist die Funktionsbezeichnung, aber das ist nicht das, was man macht. Also es gehören da viel mehr Aufgaben dazu, das ist nur grob umschrieben einmal.
In der Nachtschicht ist es dann so ähnlich, der Aufgabenverteilung, aber wo ihr dann auch nochmal wirklich in Aktion treten müsst, ist ja, wenn es zu einer Schlafpause kommt, also zu den größeren, wo quasi ich im Wohnmobil bin, wo das ganze Team zusammenkommt und ich dann eigentlich der Einzige oder fast der Einzige bin, der schläft, weil rundherum gibt es ja jene Menge Arbeit zu machen.
Ja, nachdem wir die Schlafpause meistens mit einem Schichtwechsel verbinden und das einer der wenigen Augenblicke ist, was PSK wirklich steht, tun wir mal kurz ausputzen, also zumindest den gröbsten Dreck und wieder ein bisschen zusammenrahmen und die Kühlbox auffüllen mit meinen Colern und meinen Schokoriegeln und natürlich auch mit deiner Ernährung.
Dunkle Schokolade, wie wir schon wissen.
Ja, und die Aufteilung der Schichten, das war früher strenger. Da war Schichtwechsel immer 19 Uhr. 19 bis 7 Uhr war Nachtschicht. Und nachdem sich der Johnny beschwert hat, das Monument Valley noch nie bei Tag gesehen zu haben.
Der ist dreimal mitgefahren und er hat gesagt, eigentlich hat er drei Jahre lang nichts gesehen, weil es immer nur dunkel war, weil er immer in der Nachtschicht war.
Haben wir das zu Herzen genommen und dann ab 2017 die Schichtwechsel ein bisschen flexibler gestaltet und immer von Schlafpause zu Schlafpause, mehr oder weniger.
Und die Schlafpausen sind eben dann normalerweise so zwischen 2, 3 oder 4 in der Früh und dann nicht nach 12 Stunden wieder der Wechsel. Und während ihr da halt das alles wieder vorbereitet und reinigt und die ganzen Akkus aufladert und Radlservice macht, kümmern sich unser Physiotherapeut, unser Arzt um mein körperliches Wohl. Das heißt, da gibt es einen Gesundheitscheck, Lungen abhuchen, Sauerstoffsättigung messen, Bluttropfen abnehmen, auswerten, ob die Blutwerte passen, Lymphdrainage, Knie massieren, Muskeln massieren, Nacken massieren. Währenddem ich eigentlich schon schlafe, und das sind oft wirklich Momente, wo ich mir denke, hey, das ist ja unglaublich, ich werde munter und dann frage ich so, hey, wie lange war die Pause? Ja, es war jetzt 50 Minuten Schlafzeit und 40 Minuten von der Zeit hat mich der Kri, unser Physiotherapeut oder der Tom, massiert und ich habe nichts davon gemerkt. Also da merkt man, wie gut die Zeit genutzt wird. Die meisten anderen haben in der Zeit auch was zum Touren gehabt. Ja, und so funktioniert eigentlich die Rollenverteilung, die Aufgabenverteilung in einem guten Team. Und was man jetzt auch nicht unterschätzen darf, jetzt haben wir über das Kernteam gesprochen, aber ein ganz wichtiger Teil ist ja auch noch das Medienteam. Die sind ein bisschen in einer anderen Rolle, sind etwas öfters einmal weiter vorne oder weiter hinten oder ein bisschen weiter entfernt von uns. Aber die sind unverzichtbar und oft nicht nur für die Berichterstattung wichtig, sondern auch fürs Rennen, fürs Betreuen direkt.
Ja, das muss man auch taktisch nutzen, ich erkläre das gleich. Man hat pro 24 Stunden eine Stunde Medienzeit zur Verfügung und das ist eine Stunde, wo das Medienauto neben dem Radfahrer herfahren darf. Das muss man einfach taktisch nutzen. Da haltet man im Radfahrer ein Mikro unter die Nasen und bei dir ist es ja besonders, du bist ja ganz mediengeil, du bist gleich voll wach, voll da, bereit für Interviews und voll konzentriert. Gerade wenn es da schlecht geht oder wenn ein bisschen ein Seitenwind ist, dann nutzt man das Medienauto taktisch, bestellt es hin. Die fahren dann, nutzen diese Medienminuten, fahren neben dir her und das hält dich einerseits wach, es lenkt dir ein bisschen ab und wenn es ganz super läuft, gibt es auch ein bisschen einen Windschatten von der Seite.
Und ob es dann wirklich ein Interview war oder nicht, ist auch völlig wurscht. Ich merke das wirklich, wenn man sieht, okay, du wirst gefilmt, dann willst du halt jetzt gerade nicht sagen, wie schlecht es da geht oder wie du gerade herhängst, sondern dann sitzt du plötzlich wieder aufrecht am Radl und zeigst dich von deiner besten Seite und im Nachhinein merkt man vielleicht, naja, die haben das Mikrofon halt nur hingehalten, ohne einzuschalten, aber es in dem Fall hat es trotzdem halt mich mental unterstützt.
Und es ist auch für die angenehm, andere Stimmen zu hören und andere Gesichter zu sehen, als immer die 6 gleichen aus dem Pacecar.
Absolut, und wir haben ja auch schon Situationen gehabt, wo ein Schaden passiert ist im Auto, wo zum Beispiel das Auto liegen bleibt, also unser Pacecar und dann das Medienauto quasi für ein, zwei Stunden übernehmen muss, wo dann halt schnell im Auto alles umgebaut wird oder die Ausrüstung ins andere Auto geschmissen wird, während dann das eigentliche Betreuerauto repariert wird.
Man muss sagen, wir haben letzte Folge darüber geredet, welchen Aufwand will man treiben als Hobbyfahrer. Bei uns ist so, das Medienauto ist gleichzeitig ein abgespecktes Pacecar. Falls das Pacecar liegen bleibt, einen Reifenschaden hat oder sonst irgendwas, das weiß man ja nie bei Mietautos, kann das Medienauto das Rennen als Pacecar zu Ende führen. Es ist zwar eine kleinere Kühlbox drinnen, es sind kleinere Boxen am Dach, es ist ein kleinerer Zusatzscheinwerfer drauf, aber prinzipiell ist das Medienauto jederzeit bereit, innerhalb weniger Minuten als Pacecar zu fungieren.
Also so viel zur Sicherheit bei der Technik, wenn was ausfällt, dass man reagieren kann. Und die Sicherheit war auch beim Ram 2017 eigentlich die oberste Prämisse, weil gesund durchkommen das allerwichtigste Ziel. Und das war wirklich jetzt auch in meinem Unterbewusstsein so drinnen. Ich habe es erleben müssen, dass gesund ankommen nicht selbstverständlich ist, dass das immer das Schwierigste ist. Und deswegen war auch für 2017 das Ziel ganz klar, wir gönnen uns die ein oder andere Pause, wenn nötig mehr. Die Powernaps dürfen die ein oder andere Minute länger dauern. Es wird einmal stehen bleiben, Gewicht, Körpergewicht wiegen. Wir schauen jetzt nicht in erster Linie auf die Zeit, sondern wenn wir ein paar Stunden auf der Strecke liegen lassen, aber dafür gesund ankommen, dann ist es zu erreicht.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclad eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclad Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclad natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird das nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclad.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Trotz des Mottos, trotz des klaren Ziels, gesund und sicher ins Ziel zu kommen, sind wir trotzdem noch ein Rennen gefahren. Und in einem Rennen muss man auch das ein oder andere Risiko eingehen, das sich vielleicht im Nachhinein als unnötig erwiesen hat.
Wir haben uns gestern dazu entschlossen, bei diesem Unwetter weiterzufahren vorerst. Gemeinsam mit dem Christoph, es war auch sein Wunsch, wir haben dann aber innerhalb von kürzester Zeit gemerkt, dass es doch stärker ist, als wir geglaubt haben. Also sind Blitze eingeschlagen neben uns und wir haben dann abgebrochen.
Teamintern heiß diskutierte Entscheidung, beim Tornado so lang wie möglich draußen zu bleiben. Einerseits natürlich ein Wahnsinn, wenn man das als Rückenwind hat und mit einem 60er dahin fährt und sie eigentlich nur am Radl festhalten muss, ohne groß zu treten. Das haut die zeitmäßig natürlich wahnsinnig viere, war aber durchaus riskant und da waren nicht alle damit einverstanden.
Ja, für mich selbst ist es auch oft so, dass ich mir denke, es ist so warm und es ist so schwül und ein bisschen Abkühlung wäre so schön und dann merkt man, in Kansas kommen Unwetter, wo sie dort fast immer passiert, also ich glaube, an 3 von 4 Tagen gibt es dort Unwetter und Regen. Das heißt, man kann fast davon ausgehen, dass es am Nachmittag in Kansas nass wird. Und im ersten Moment denke ich mir, lässig und es wird endlich ein bisschen Erfrischung, dann sieht man, wie die Wolken aufziehen und wie es blitzt in der Ferne und dann wird AC/DC mit Thunderstruck über die Lautsprecher gespielt. Es ist eine richtig coole Stimmung und irgendwie, man will sie nicht aufhalten lassen. Man fährt da gerade ein Rennen, liegt in Führung und dann kommt ein Unwetter und da fährt man natürlich weiter. Und erst, wenn es dann halt ganz brutal wird, wenn Blitze links und rechts einschlagen und es dann so laut donnert, dass das wirklich durch Mark und Bein fährt, dann überlegt man sich, vielleicht ist das gerade ein bisschen leichtsinnig und gar nicht so lustig und die Pause sollte man vielleicht doch 2 Stunden früher machen, nämlich genau jetzt und dann dafür die restliche Nacht durchfahren, wenn das Unwetter hoffentlich vorbei ist.
Ja, und zur Frage, ob man bei so einem Unwetter am Wohnmobil am Straßenrand schlafen kann, kann ich einfach eine kleine Anekdote erzählen. Also diese Wohnmobils, die sind zwar riesig, aber in Wirklichkeit sind es einfach Pressspanplatten, die auf ein LKW-Chassis aufgenagelt oder geschraubt werden. Und wenn durch das Unwetter, wenn der Regen horizontal an die Fenster prasselt und das Wohnmobil hin und her schwankt, die Tagschicht kann da super schlafen. Der Bob hat geschlafen und ist nur einmal kurz aufgewacht, weil es durch die Dachluke ein bisschen eingetropft hat. Dann haben wir ihm eine Schüssel gegeben, dass es das unterstellt, damit das Bett nicht nass wird. Und nach 2 Stunden ist er nochmal von Alkoven runter mit seinem Schüssel in der Hand. Das Schüssel war leer. Und hat gesagt, Burschen, ich habe Schüssel ausgeleert, ich brauche ein neues. Und hat nicht. Dann haben wir ihm das erklärt, dass er ja eigentlich, wenn es jetzt eh schon leer ist, kann er ja das wieder dort hinstellen, was vorher gestanden ist. Das hat er so akzeptiert und hat weitergeschlafen. Und wenn du dann da schon 4 Tage am Radl sitzt, kannst du natürlich auch schlafen beim kleinen Unwetter. Das hält dich nicht auf.
Also so wirklich Weltuntergangsstimmung. Da merkt man auch, wie übermüdet die Crew ist, wenn es dann so tief schläft, dass ihr das nicht einmal gemerkt habt. Also zumindest halt einer von euch. Im Nachhinein war natürlich die Frage schon, sind wir da zu weit gegangen? War das schon zu riskant und zu gefährlich? Was passiert, wenn ein Blitz nicht daneben einschlägt, sondern dich vielleicht trifft oder du einfach von dem ganz brutalen Wind stürzt? Man kann immer diskutieren, was ist so gefährlich und was nicht. Und wir haben dann aufgrund dessen ja unterbrochen, wie uns das klar geworden ist, hey, das ist jetzt echt zu heftig. Aber ein gewisses Restrisiko ist bei dem Rennen immer dabei. Man versucht es natürlich zu minimieren. Und das war das Motto in der Vorbereitung, wo man wirklich ja anders agiert haben als die Jahre zuvor. Ich war mit dem Jürgen, dem Wohnmobilchef des diesjährigen Teams, schon 2,5 Wochen früher in Amerika und nicht nur in Borrego Springs zum Hitze akklimatisieren, sondern wir sind in Denver gelandet, in Colorado, und die ganze Strecke durch die Rocky Mountains mit dem Wohnmobil, das wir dort schon gemietet haben, retour gefahren. Und ich bin halt in Tagesetappen die ganzen Passagen abgefahren. Wir haben hoch oben geschlafen, damit ich mich einfach an die dünne Luft gewöhne und dass ich einfach die Sicherheit habe, mir kann die dünne Luft in den Bergen im Rennen nichts tun. Auch wenn es jetzt rein medizinisch so ist, dass man da eigentlich länger und höher oben bleiben müsste, dass man sich wirklich anpasst an die Höhe. Eine kleine Anpassung gibt es auch, wenn man nicht so lange oben ist, so wie es bei mir war. Und vor allem war es im Kopf einfach gut zu wissen, wenn ich gesund in den Bergen bin, habe ich grundsätzlich kein Problem. Das ist immer nur dann, wenn sich das Problem schon vorher entwickelt und das wahrscheinlich durch zu viel Trinken zustande kommt. Und das heißt, ich war einfach sehr sicher, dass wir mit der Trinkstrategie, mit der Höhenvorbereitung ganz gut ins Rennen starten werden.
Und es hat sich ja 2017 super ausgezahlt. Wir sind ja in gutem Tempo, ohne gröbere Schwierigkeiten, über die Berge gekommen.
Und gerade die Berge waren nicht für mich absolut der Knackpunkt, weil ich gewusst habe, dort entscheidet es sich. Wenn ich ein gesundheitliches Problem entwickle, dann dort. Und wie wir dann 2017 auf diesen Kutschara-Pass aufgefahren sind und ich habe gemerkt, ich habe keine aufgeschwemmten Beine und kein rundes Gesicht, sondern ich bin gesund, ich bin fit. Ich habe zwar am ersten Tag in der Wüste etwas mehr Durst gelitten als sonst, aber das hat sich ausgezahlt. Da war einfach eine Stimmung im Team, das war unglaublich. Da ist gefeiert worden, das war wirklich ein kleiner Triumphzug, zumindest in meiner Erinnerung, wie wir da mit euch am Straßenrand nebenherlaufend auf den Kutschara-Pass aufgefahren sind.
Ja, das war Wahnsinn. Das war einer der wenigen Momente im ganzen Rennen, wo wirklich alle gleichzeitig am Streckenrand sind und alle gleichzeitig wach. Und da bist du kurz abgestiegen oben, haben wir kurz ein Huddle gemacht und uns gefeiert für das. Das war super. Da war irre Stimmung und von da an ist dann echt super weitergegangen, das Rennen. Da war ein emotionales Hoch, das war 2015 genau das Gegenteil.
Mir ist immer stark von Herzen gefallen. Alle haben gewusst, wir haben die Berge gesund überstanden. Jetzt haben wir das geschafft, was im Vorjahr nicht gelungen ist. Und von dort weg habe ich einfach auch gemerkt, hey, es ist für alle im Team, alle sind im Flow, alle sind motiviert. Und wir haben dann auch in der zweiten Hälfte des Rennens wirklich wieder in das Rennen so richtig eingefunden, haben den Rhythmus wie die Jahre davor so gut gefunden. Und ich war in den Zwischenzeiten in der zweiten Hälfte des Rennens war ich wieder so schnell wie in meine besten Jahre. Eine unserer Stärken ist ja immer, dass wir, auch wenn wir Vorsprung haben, uns nicht darauf ausrosten oder langsamer werden. Und das hat in dem Jahr auch funktioniert. Wir haben dann auf Platz 2 recht viel Vorsprung gehabt, weil nämlich auch der Patrick Grüner, ein Tiroler, das wäre wieder ein starker Österreicher gewesen, der hat es leider nicht ganz geschafft, der hat dann das Rennen frühzeitig abbrechen müssen.
So wie du 2015, kurz nach dem Halfway-Point eigentlich.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst, das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral. Also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback. Also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch 15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Genau. Aus anderen Gründen, aber...
Der Patrick hat in dem Jahr leider ein Schirmersnack gehabt, also die ermüdete Nackenmuskulatur. Das war bei ihm eben so stark ausgeprägt, dass er nicht zum Weiterfahren gegangen ist und spätestens von dort weg war eigentlich hinter uns mehr als ein Tag Vorsprung auf den zweiten. Und trotzdem sind wir ordentlich im Rhythmus geblieben, haben weiterhin Gas gegeben, weil es auch nicht leichter werden würde, wenn man jetzt mehr Pausen macht, weil der Rhythmus verloren geht für die Crew, für die Abläufe in der Crew, auch für mich und weil ich mir oft wirklich nicht sicher bin, ob der Vorsprung nicht noch zu knapp ist und ob der zweite nicht doch noch Vierer kommt.
Das klingt so blöd, aber mehr Pausen, mehr Schlafen, das heißt ja nur, dass das Rennen länger wird. Das heißt ja nicht, dass es dadurch leichter wird.
Wirklich lustig ist es am Schluss halt einfach nicht mehr und ich denke mir dann nur, ich möchte so gern ins Ziel und ich möchte eigentlich, dass das endlich vorbei ist und da dann einfach noch mehr Pausen zu machen. Es wird dann dadurch nicht besser gehen, aber es verzögert sich einfach die, sagen wir mal, die unter Anführungszeichen Erlösung der Zielankunft.
Oh, it's been years for me to get this autograph.
time he just rides right on by. So finally, the light turned red, he stopped, I got his autograph.
Ja, und wenn man Rennen fährt, muss man halt auch hin und wieder Fans enttäuschen. In dem Fall war er glücklich.
Ja, irgendwie, mir tut es im Nachhinein oft echt wirklich leid. Es kommen Fans beim Ram, es sind nicht so viele, aber die kommen, sind oft wirklich mit so viel Herz dabei. In den Rockies kriegen wir jedes Jahr Besuch von einem älteren Ehepaar, das mit dem Wohnmobil durch halb USA fährt und es dann dort anfeiert und alle paar Stunden wieder vorausfährt und irgendwo am Straßenrand wartet. Die begleiten uns oft wirklich über ein paar Tage hinweg. Und im Nachhinein gibt es noch ein paar Nachrichten oder E-Mails, wo sie uns Fotos schicken. Das sind so nette Leute und andere Leute stehen mit selbstgebastelten Schülern am Straßenrand und würden sie vielleicht freuen, wenn man kurz stehen bleibt, dass sie ein Foto machen können. Aber ja, ich denke mir halt, schweren Herzens, man kann eigentlich nicht stehen bleiben, weil es ist ein Rennen und es schwingt ein Skifahrer auch nicht kurz ab während dem Rennen für ein Foto und fährt dann weiter, wenn er einen großen Vorsprung hat. Es ist, finde ich, auch den anderen Fahrern gegenüber extrem unhöflich, wenn einer, der in Führung liegt, dann anfängt, Zeit zu schinden oder Zeit zu vertrödeln.
Da sind wir als Crew ganz bei dir, obwohl es natürlich für uns teilweise schon hart ist, wenn wir als Tagschicht vorausfahren, zum Beispiel zur Time Station Washington. Das ist so ein kleiner Radlshop. Der baut einen Pool auf, da wird gegrillt, da gibt es Eis, da können wir als Crew duschen, aufs Klo gehen, kriegen Essen. Und die wollen natürlich auch Fotos von dir oder Autogramme von dir und du bist jetzt da jedes Jahr dran vorbeigefahren. Das war nicht 2017, das war letztes Jahr, 2019. Sind alle extra Viere gegangen an die Straßen zur Ampel, um dich wenigstens ein paar Sekunden zu sehen. Und da war es so heiß. Und dann bist du auf einmal echt abgebogen und zum Pool gefahren und die waren komplett aus dem Häuschen und haben natürlich nichts vorbereitet gehabt, weil sie alle vorne an der Straße gestanden sind und dich dir zujubeln wollten. Aber die haben dann alle ihre Fotos gekriegt. Zwar nur, wo die der Kogi eintaucht in den Pool, aber immerhin haben sie ihre Fotos gekriegt dann.
Ja, und der Kollege, den wir jetzt gerade gehört haben im Zuspieler, das war eben auch an dieser Kreuzung und in Washington an der Time Station. Und 2017 war es eben so, dass wir Ampel auf Rot gehabt haben und es stehen einfach eine Handvoll Leute da, oder es stehen viel mehr Leute da, aber eine Handvoll Leute haben einfach Bilder und Fotos ausgedruckt und einen Filzstift in der Hand gezückt und dann war die Ampel rot und dann habe ich jetzt schnell versucht, ein bisschen was zu unterschreiben und sobald es grün war, geht es halt weiter. Ich probiere dann im Nachhinein schon, wenn E-Mails kommen und Anfragen zurückzuschreiben und mir einfach auch Zeit zu nehmen, aber halt im Rennen ist Rennen und ich glaube, wenn man damit anfängt, zu viel stehen zu bleiben, dann geht einfach auch sehr schnell das Rennfeeling verloren. Und über das kann ich mir dann das restliche Jahr quasi kann ich mir Zeit nehmen. Aber in die 8 Tage heißt es einfach Vollgas Radl fahren und so schnell wie möglich das Ziel erreichen.
Für Außenstehende hat es im Nachhinein einfach ausgeschaut, aber das war sicher nicht. Es war ein extrem hartes Rennen, ein extrem schwieriges Rennen. Und trotzdem sind wir eigentlich in einer ordentlichen Zeit ins Ziel gefahren.
Und vor allem muss man auch sagen, der Weg durch die Appalachen ist sowieso nie einfach.
Nein, es ist gar nicht mehr einfach. Es war am Anfang einfach. Am Schluss ist es richtig unlustig, wenn es da frei war unterwegs. LKW-Verkehr mit der Nacht und von der Streckenführung her schon etwas grenzwertig. Natürlich kommen jetzt die körperlichen Beschwerden auch dazu. Und jetzt muss man halt fertig fahren, aber Spaß muss man.
Jedes Jahr das gleiche Gejammere von dir an ungefähr den gleichen Stellen. Aber du bist nicht der Einzige. Der Sevi hat sich in der letzten Episode auch genau, das ist genau die Passage, auch beschwert. Die ist einfach zermürbend.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, Es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.